Einen schönen guten Tag zu einer neuen Folge Wilhelm, dem Podcast rund ums Fahrrad. Heute mit einer, zu unserer Tourpremiere 2015. Wilhelm, Tour de France 2015. Wir sind, wie im letzten Jahr in aller Ausführlichkeit dabei. Und ich begrüße natürlich unseren, hochgradig Experten, der nackt, gerne zu Hause sitzen würde, aber leider Gottes seinen Nachbarn dafür Geld abknöpfen will und deswegen es nicht darf. Guten Tag, Chris.
Vive le Tour.
Vive le Tour. Genau. Es lebe die Tour. Wir haben heute nicht ganz so viel Zeit wie üblich, oder wir haben kein Open End sozusagen, deswegen auch ohne Stream, weil es ganz kurzfristig gehen musste und außerdem ist mir die Software abgekackt, die neue. Deswegen ohne Stream, aber dafür umso mehr Spaß. Wie geht's uns? Schnell? Hitze? Sitzt du vor dem Ventilator?
Boah, es ist brutal warm. Also ich habe so das Gefühl, ich schwitze selbst während dem Duschen. Und das ist schon wirklich, es ist wirklich unangenehm. Man rutscht, man geht unter die Dusche, macht eine Kleinigkeit und darf gleich schon wieder duschen fast.
Wie oft hast du geduscht heute?
Dreimal.
So viel habe ich diese Woche noch nicht geduscht.
Für mich würden so 5 bis 10 Grad weniger auch reichen, wobei ich so eher so ein Mensch bin, der sich so bei 15 bis 20 Grad fast am wohlsten fühlt.
Ja, da sind wir wie manchmal unterschiedlicher Meinung. Ich blühe gerade auf. Ja, also ich finde das schön. Hier ein bisschen vom Ventilator und wenn ich es ein bisschen wärmer will, gehe ich wieder vom Ventilator weg. Gut, die Katze ist jetzt latent gefährdet. Der ist halt in den Ventilator reingesprungen und ist deswegen leicht verstört, aber passiert halt, ne?
Jetzt schnurrt der Ventilator so richtig. Ja.
Apropos Schnurrt, es werden ab morgen auch die Fahrradketten schnurren in Frankreich. Und ich wollte gestern aufnehmen, du wolltest gestern nicht aufnehmen, weil du die Präsentation gucken wolltest. Und das hast du natürlich dann gemacht, um uns zu berichten, wie es war. Ich habe 18.30 Uhr, hatten wir glaube ich am Mittwoch gesagt, fängt's an. Und ich schalte um 18.25 Uhr den Stream an und da lief es schon die ganze Zeit. Was war das?
Also ich war mir nicht so wirklich sicher, wann's losgeht. Hab dann auch erst, als mir noch jemand mal mitgeteilt hat, es läuft schon, dann wirklich auch eingeschalten. Ja, ich finde es immer ganz, ganz schön, um so ein bisschen die Atmosphäre so ein bisschen aufzunehmen und so langsam zu merken, okay, jetzt geht's dann so richtig los. Mhm. Man merkt auch bei den Fahrern, okay, da die Anspannung steigt ein bisschen und ist schon was Tolles. Also früher, oder so habe ich es zumindest in Erinnerung, war das ja immer freitags.
Ja, genau.
Direkt einen Tag davor. Warum sie das jetzt auf den Donnerstag gelegt haben, weiß ich nicht. Keine Ahnung, aber...
Probier's ran. Mir ist gerade eine Apfelschorle explodiert.
Die Apfelschorle.
Ja. Ja. Ich bin da voll bei dir.
Finde den Fehler.
Explodiert.
Also hier ist mir noch nicht explodiert.
Ja, das ist dein Problem. Nee, ich fand das auch schön. Also Utrecht, großes Publikum, große Show. Keine große Show, eben, das fand ich ganz angenehm. Weißt du, alle Fahrer hoch, zwei Leute pro Team wurden interviewt, fertig aus, mit dem Schiff schön vorgefahren. Letztes Jahr, wie war das letztes Jahr nochmal? Ich kann mich gar nicht dran erinnern. War das die Nummer von dem gläsernen Steg runter? Irgendwie sowas.
Hui.
Mauer von Hui, die kommt später. Nein,
das kommt erst später. Ehrlich gesagt, ich weiß es gar nicht mehr.
Kommt von deinem Alkoholkonsum.
Ich weiß nur, dass die Sache mit den Bötchen, dass die in den letzten Jahren immer mal wieder so durchgezogen wird. Also ist jetzt.
Ja, die hoffen alle, dass der Konter nur noch absäuft.
Nee, ist schon schön, weil wenn die Fahrer dann auf Bötchen unterwegs sind, da sind sie dann auch ein bisschen langsamer unterwegs. Die Fans können ein bisschen länger ihre Idole da begutachten.
Ich finde ja, die sollten Tretbootrennen machen. So ein Mannschaftszeitfahren, weißt du, 9 Leute und irgendwie noch so ein Pfkoch oder so. Also 10 quasi in so einem Tretboot, was von 10 Leuten angetrieben wird. Ja. Und da kann man sich dann irgendwie was, keine Ahnung, schwarze Trikot oder irgendwie was
ganz geil. Hätte auch Robert Förstemann eine Möglichkeit, mal bei der Tour mitzufahren. Ja,
der würde vorne die Beleuchtung anmachen während des Fahrens.
Aber neben dem könnte halt niemand mehr sitzen, ne? Da brauchen die Beine 2 Plätze.
Ja, aber kann man ja auf den Schoß sich einer setzen.
Ja. Oder so.
Tretbootrennen. Mir kommen wilde Ideen. Aber so erkenntnisreich fand ich es gestern nicht. Also ich weiß noch, eine Erkenntnis, die ich getroffen habe, der Typ von Cofidis, der als erster interviewt wurde, ist ein super, super Vollidiot. Entweder der war total nervös. Ich weiß gar nicht, wer das war. Ich muss gerade mal hier nachschlagen. Weißt du, auf wen ich anspiele?
Also ich denke mal bei Cofidis, entweder wurde da Navarro zuerst interviewt oder es Buhani.
Ja, Buhani, genau. Hattest du den nicht auch bei der Bayern-Rundfahrt?
Ja, er macht einen sehr, sehr unfreundlichen, unsympathischen.
Gestern Mann. Auch. Der wurde gestern, glaube ich, auf Französisch angesprochen von dem, nee, auf nicht auf Französisch, und hat er gar nicht reagiert. Also fand ich ein bisschen, also dein, also es lag nicht an dir, dass er unfreundlich war in Bayern. Das möge dir jetzt mal so als ein, mal so auf den Weg gegeben sein. Also auch gestern.
Ja, wenn ich vielleicht da mal auch noch was dazu sagen darf.
Immer.
Wer mich da gestern positiv überrascht hat in der Hinsicht.
Darf ich sagen? Ja. Weil ich weiß nämlich immer, Sam Bennett wieder, ne?
Nee.
Nee, ja, dann doch
nicht. Ja, Sam Bennett hätte mich ja nicht positiv überraschen können, von dem habe ich ja schon einen positiven
Eindruck. Ach so, ja, man kann ja sagen, positiven Eindruck bestätigt.
Ja, nee, Thomas Vöckler, der hat auf Englisch geantwortet.
Stimmt.
Hätte ich nie gedacht, ich hätte gedacht, dass er, der spielt auch eine beleidigte Leberwurst. Und,
ja.
Aber hat er auf Englisch da nett geantwortet, also so sympathisch habe ich ihn schon lange nicht mehr gesehen.
Ah, ich finde ja Thomas Vöckler so als Outlaw so ein bisschen, ich mag ihn ja, na mal irgendwas nicht übertrieben, aber er zieht ja viel, aufgrund seines nicht vorhandenen Fahrstils auch oft irgendwie negativ, wird er negativ gesehen.
Also das muss man da jetzt schon trennen, also mir geht es ja jetzt nicht darum, dass er auf der Strecke dann keine Show bietet, mir geht jetzt eher um den Umgang mit den Fans so
neben der
Strecke oder so, dass er jetzt bewusst dann so Nebensträßchen fährt, um nicht mit den Fans konfrontiert zu sein, dass er da Autogrammwünsche gern auch mal verweigert oder da gar nicht erstmal so anhält.
Ah, stimmt, das hatte ich vergessen, ja. Das, ich erinnere mich, das war bei der Dovini, ja.
Ja, von daher, aber das hat mich gestern dann wieder so ein bisschen positiv gestimmt, dass er das auf Englisch und dann finde ich auch relativ gut sogar gemacht hat. Also hätte bestimmt nicht jeder Franzose so gut hinbekommen.
Und es war auch sehr schön, als ich gestern, wie gesagt, ich führe die Tochter natürlich in den Radsport ran, ne, und habe bei vielen dann sagen können und meiner Frau dann natürlich auch, die daneben saß, guck mal, mit dem hat der Chris schon gesprochen. Also da waren beide Damen sehr beeindruckt. Also wenn du
ganz viele waren es ja jetzt auch nicht, aber
so 3-4?
Sind sogar mehr gewesen.
Ja, also 3-4 sind mir aufgefallen. Ne? Und da war meine Tochter schon sehr beeindruckt. Also wenn du bald Liebesbriefe kriegst, ne, mit so kleinen Herzchen drauf.
Ja, kommt drauf an, ob die an meiner Sekretärin überhaupt vorbeigehen, ob die da überhaupt weitergeleitet werden.
Natürlich.
Wenn so amoröse Post ist, die verschwindet dann auch gerne.
Also, wer amoröse Post schreiben will, der kann im Impressum von Velohom ist eine Adresse hinterlegt, da könnt ihr die amoröse Post hinschicken und die werde ich dann sehr, sehr gerne weiterleiten. Der Chris steht auf amoröse Post.
Nein,
nicht die Adresse, die du dir noch gesichert hast. Triebe. Liebe. Nein, so richtige Post, so postalische Post, so Brief, weißt du, so Papier.
Ja, ich weiß schon.
So wie früher.
Das, was man mal vor 50 Jahren gemacht hat.
Genau. Aber jetzt ganz, hast du irgendeine Erkenntnis von gestern da oder hast du irgendwas bestätigt oder neu von, ich habe nicht so richtig irgendwie, ich fand es nett anzuschauen, aber einen Erkenntnisgewinn habe ich da gestern nicht erzielt.
Ja, eine Form anhand der gestrigen Vorstellung jetzt abzuleiten war verdammt schwierig, klar. Ja, da sagt halt jeder so ein Stück weit so das Gleiche. Ja, was willst du erreichen? Ja, ich möchte um den Sieg mitfahren. Wer sind deine größten Favoriten? Dann nennt jeder die gleichen 3-4 Namen und ja, dann die anderen, die wollen dann einen Sprint gewinnen. Das Ziel ist Etappensieg. Also es ergibt sich ja nicht viel Neues. Mhm. Was ich ganz witzig fand, war, dass Nairo Quintana plötzlich angefangen hat, während der Teampräsentation Selfies mit Winner Anacona
zu machen. Ja, das fand ich auch ein bisschen irritierend, um ehrlich zu sein. Also dachte ich mir so ganz in Ernst, er ist ja noch jung, ne? Habe ich mir gedacht, okay, er ist noch ein junger Vogel, soll er mal ruhig machen. Ich fand irritierend das Trikot von Sagan, habe ich nicht verstanden.
Aber ne, hat er nicht letztes Jahr schon Ähnliches?
Erinnere ich nicht, sowas kann ich mir nicht merken. Also fand ich irgendwie komisch, weil dieses Meistertrikot, das ist offensichtlich, was ist der Tscheche, ne? Tschechischer Meister, aber ich habe keine Flagge gesehen. Slowakischer Meister, aber ich habe diese Flagge nicht gesehen, aber die scheint ganz klein, irgendwie nur am Arm gewesen zu sein. Fand ich komisch, aber nun ja. Noch eine Erkenntnis hatte ich, noch eine Sache fand ich
komisch. Wenn ich da noch kurz einhake,
immer.
Wir hatten zwar letzte Woche so die slowakischen Meisterschaften, die Nationalmeisterschaften generell. Was ich ein bisschen schade fand, Zweiter in dem Rennen wurde sein Bruder Juraj Sagan. Mhm. Und da hätte ich mir gedacht, okay, so ein Peter Sagan, der hat so viele Rennen in seiner Karriere schon gewonnen, warum lässt er da seinem Bruder nicht mal den Vortritt? Also fand ich im Nachhinein sehr, sehr komisch.
Stimmt. Ja. Man weiß jetzt aber auch nicht, war es eine Sprintankunft? Ne? Vielleicht war es, ich kann mir das auch nicht vorstellen, weißt du, wenn er aus einer Gruppe heraus Sagan vielleicht 1 Kilometer vom Ziel durchgestartet ist, hätte sich, ne, vielleicht hat er einfach gewonnen, damit kein anderer gewinnt.
Ja, mag sein. Ja. Also das Finale gesehen habe ich nicht, aber das hat mich dann ein bisschen irritiert, aber.
Vielleicht hat ja einer der Hörer es gesehen und kann es kommentieren und kann uns sagen, was da los war. Aber sonst bin ich bei dir. Also das ist wirklich unnötig, um es mal so zu sagen. Und es wäre natürlich, ist auch immer schön, vielleicht seinem Bruder dann so ein bisschen auf die Sprünge zu helfen oder so. Auf die Sprünge helfen. Was ich noch interessant fand, oder komisch, nicht komisch, aber Froome wirkte ein bisschen sehr angespannt auf mich. Also der hat die Buchse voll, denke ich.
Ja gut, ganz ehrlich, der fährt immer rein nach Puls, den Puls gilt es zu halten, wahrscheinlich dann auch bei der Teampräsentation, und wenn er da seinen Puls von 140 nicht hat, dann wird es halt schwierig, also muss er den Puls da erhöhen. Ich weiß nicht, ob er da im Vorfeld dann wirklich das Tretboot alleine gefahren hat oder so. Aber ja gut, es ist ja ein Stück weit auch verständlich, also die Fahrer, die bereiten sich dann ganze Saison lang auf die Tour de France los, die scharren ja jetzt auch mit den Hufen, also es ist ein Stück weit schon so ein Rennpferd in der Box, da wartet man nur darauf, bis der Schuss ertönt, und dann will man eigentlich Gas geben. Mhm. Das legt sich dann auch erst nach so ein paar Etappen, wenn sich das Klassement vielleicht ein bisschen sortiert hat, jeder ungefähr weiß, wo er im Rennen steht und ja, ein bisschen das Ganze so besetzt hat, aber ich glaube, wird eine spannende erste Woche, und da gibt es auch für Froome mit Sicherheit ein paar Momente, wo er aufpassen muss.
Legen wir dann direkt mal los. Also wir werden wahrscheinlich nicht wie in den letzten Jahren jedes Team, jeden einzelnen Fahrer durchsprechen, glaube ich. Aber nee, das überfordert mich auch. Aber um mal so direkt zum ersten Punkt zu kommen. Also gestern, eindeutiger ging es ja nicht, und jeder, der vorher nicht Bescheid wusste, wusste es hinterher, wird es ab Start ein Vierkampf. Wie es sich dann weiterentwickelt und wie es nach 2, 3, 4, 5 Etappen aussieht, mag man jetzt mal anders bewerten. Aber es treten vier Fahrer an, um zu gewinnen. Es treten viele Fahrer an, um zu gewinnen, aber von vieren kann man davon ausgehen, dass es unter den vieren sich ausmacht.
Also sagen wir es so zusammengefasst, es wird wohl einer der vier Fahrer gewinnen. Ob jetzt jeder von den vier Fahrern so seinem Favoritenstatus gerecht wird, da bin ich noch so ein bisschen am Zweifeln. Es kann mit Sicherheit sein, dass auch vielleicht so ein Fahrer, dem man jetzt eher so Top 7, Top 8 vielleicht zutraut, da vielleicht auch noch aufs Podest fährt, so wie vielleicht letztes Jahr so ein Perrault oder ein Pinot. Aber ich denke, man kann sich sicher sein, wenn die vier Fahrer, von denen du sprichst, ihre Form aufs Rad bringen oder auf die Strecke, dann wird es ganz schwer, gegen die anzukommen.
Und ich kann mich auch nicht erinnern, wann es das letzte Mal war, dass so vier, dass von allen Experten vier Fahrer so eng beieinander vorne gesehen werden und dann ich sag mal, der Schritt zum nächsten, ja, also zu dem, wenn man die vier weglassen würde, wenn die vier heute Nacht irgendwie von Außerirdischen geklaut werden, ist der Schritt zum nächsten dann schon so groß, also ich kann mich nicht erinnern, wann vier so eng beieinander waren und dann der nächste erst so weit weg, also dass es sich quasi auf vier, nicht wie in den vergangenen Jahren auf zwei oder drei Fahrer zuspitzt, also wann es so, mit anderen Worten, so spannend auch werden kann.
Also ich glaube, dass es gab schon bestimmt einige Touraustragungen, bei denen im Vorfeld die Lage relativ offen war, aber dass man wirklich sagen konnte, die vier, die machen es ja. Mhm. So vielleicht nicht. Ich kann mich da erinnern, beispielsweise an, ja, gut 2006 im Nachhinein, dadurch, dass halt viele rausgefallen sind.
Genau, also, andere spezielle Situation, ja.
2007, ja. Eine ähnliche Situation, wo jetzt nicht wirklich ein klarer Favorit im Vorfeld da war.
2007, da muss ich jetzt aber mal. Da muss ich jetzt mal kurz recherchieren.
Hat gewonnen, dann Contador, war aber sein erster Rundfahrtsieg. Man hat ihn mit Sicherheit davor nicht zu den Top-Favoriten gezählt. Ein Rasmussen, dass der so stark fuhr, konnte man im Vorfeld jetzt auch nicht erwarten. Dann waren Leipheimer noch relativ gut dabei, ein Cadel Evans. Also da gab es keinen Top-Favoriten.
Okay.
Worauf Blöden noch mit in der Verlosung, zumindest am
Ja, okay, 2007, aber ne, das sind 8 Jahre her. Also, also in den letzten Jahren war es eigentlich immer so, dass 2 bis 3 Fahrer, also okay, wenn ich mir jetzt das 2007er Tableau Contador vor Evans, vor Leipheimer, Sastre, das stimmt schon. Also da hätte man auch jetzt mit 4 Favoriten zu Belja vielleicht noch, okay. Aber in den letzten Jahren, reden wir mal von den letzten 4, 5, 6 Jahren, war es eher weniger so. Und also Voraussetzungen ganz einfach, vermeintlich geschwächt dadurch, dass er den Giro schon gefahren ist, Alberto Contador natürlich, Nibali wie immer mit einem sehr, sehr reduzierten und sehr gezielten Aufbau auf die Tour, also seine Saisonvorbereitung. Quintana weiß man nicht so recht, auch ganz viel in Kolumbien gefahren. Da gab es noch einen kleinen Zwist mit Nibali, der ihm ein bisschen vorgeworfen hatte, der zieht sich da zurück und so, wer weiß, ob der kontrolliert wird und so weiter und so fort. Chris Froome, großes Unsicherheitsfaktor, wie wird es diesmal wieder auf dem Kopfsteinpflaster? Ist echt eine Wundertüte. Also ich möchte nicht irgendwie 10 Euro auf irgendeinen von den Vieren wetten müssen.
Ja, einfach ist es mit Sicherheit nicht, klar. Wollen wir dann jetzt einfach mal die Teams kurz da noch durchgehen? Und dann
ja, dann machen wir das am Anfang, genau.
Okay.
Ich
vielleicht blätter mal. Nach der Startnummern?
Nach der Startnummer, ich habe es alphabetisch. Aber dann leg du mal los oder schick mir den Link zu dem, was du hast.
Ich schicke dir kurz den Link, gebe dir die Infos, geht mit dem Team des Vorjahressiegers los. Also die Startnummern sind ja immer anhand der Platzierung des Vorjahres gewählt. Das heißt, die Nummer 1 trägt jetzt dieses Jahr Vincenzo Nibali als Sieger des Vorjahres, dementsprechend Astana, das Team mit den niedrigsten Nummern. Mhm. Und dann natürlich, also wenn man das Team mit dem Team des Vorjahres vergleicht, gibt es nicht so viele Veränderungen. So ein Ryan Taramé ist da jetzt mit reingerutscht. Aber ansonsten, wenn man sich die Protagonisten des Vorjahres überlegt, da war ein Scarponi war letztes Jahr dabei, Vogelsang letztes Jahr schon ganz starker Helfer, Lars Boom, der letztes Jahr die Etappe mit Kopfsteinpflaster gewonnen hat von Nibali, ein Vestra, der ganz, ganz stark war im letzten Jahr auch auf der Kopfsteinpflaster-Etappe, der war ja, wenn man sich erinnert, in dieser langen Fluchtgruppe mit Toni Martin zusammen. Toni Martin ist dann irgendwann zurückgefallen. Vestra hat es vorne geschafft zu überleben und ist sogar dann noch als Helfer für Nibali in der Schlussphase in Erscheinung getreten. Also mit Sicherheit der Mann dieser Etappe, würde ich ihn fast nennen, auch wenn er am Ende jetzt nicht ganz vorne gelandet ist. Also wieder ein ganz, ganz starkes Team, wo man ein bisschen gucken muss, okay, wie schaut es dann wirklich in den Bergen gegen die ganz guten Teams wie Sky dann wirklich aus? Also da bin ich echt gespannt, ob ein Vogelsang dann wirklich wieder so eine Form erreichen kann, dass er da wirklich bei den besten oder bei den letzten 10 Fahrern dann am Berg da wirklich dabei sein kann.
Ich glaube, ich weiß nicht, wie deren Ausrichtung ist. Also ich finde mit Boom und Vogelsang, das sind halt auch gute Fahrer für das Kopfsteinpflaster. Also ich finde sie sehr gut in der Breite aufgestellt und also so eine für alles, für jedes Terrain irgendwie was. Und wozu es am Ende, was es am Ende bringen wird, wer weiß es, ne? Also Nibali, am Ende muss er es selber richten. Ja, auch so ein bisschen. Und ich finde die Vorbereitung, die er gefahren ist, ähnelt sehr der vom letzten Jahr. Und ich bin echt gespannt. Also und er steht auch unter dem erheblichen Druck. Also sogar sein Teamleiter hat ja mal irgendwann gesagt, ja, er muss auch beweisen, dass er gegen diese großen Fahrer eine Tour gewinnen kann. Und ich glaube, er macht sich selber da auch gehörig Druck.
Absolut. Also wenn man sich überlegt, gegen welche Fahrer Nibali seine Grand Tour-Siege da errungen hat, dann sieht man da schon die Tendenz in die Richtung, dass da vielleicht die ganz, ganz Weltklasse-Konkurrenz oder die absoluten Top-Fahrer da nicht wirklich am Start waren.
Oder halt ausgefallen sind. Ne? Das ist ja meine, auch so ein bisschen, man muss ja auch erstmal ankommen.
Richtig, hast du absolut recht damit, ja.
Sicherlich. Ja, also ich finde immer die Aussage, letztes Jahr, er hat Froome und Contador nicht geschlagen, ist immer schwierig, weil er hat sie geschlagen. Er war im Ziel und die anderen nicht. Und nicht, weil die anderen irgendwie ne, vom Rad geschossen wurden, sondern weil sie gestürzt sind. Und das teilweise auch durch eigenes Verschulden.
Ja, gut, jetzt kann man sagen, Marcel Kittel hat in der Gesamtwertung Contador und Chris Froome geschlagen. Irgendwann wird das Ganze halt absurd.
Ja, natürlich, aber in dem Gemenge, wo er hingehört, also unter den Gesamtfavoriten. Ne?
Also Nibali für mich auch ein Fahrer, den ich ganz, ganz hoch einschätze, den ich sogar vor einem, wenn ich ehrlich bin, vor einem Quintana und vor einem Contador sehe. Also Nibali, von dem erwarte ich ganz, ganz viel.
Um jetzt bei den Vieren zu bleiben, also ich würde am Ende natürlich, gebe ich noch eine Herzensentscheidung und eine Verstandsentscheidung. Vom Herzen her, wo würdest du ihn bei den Vieren einordnen am Ende?
Vom Herzen?
Ja.
Auf.
Nee, machen wir das am Ende, machen wir das ganz am Ende, ist vielleicht besser. Nächstes Team, AG du Jour, ich kann es nicht aussprechen.
AG du Jour, Lamborghini.
AG du Jour. Perrault, letztes Jahr Zweiter.
Kommt da definitiv nicht ran.
Nee, glaube ich auch nicht.
Also er muss man dazu sagen, mittlerweile, ja, Ende 30, also noch ein Jahr älter logischerweise als letztes Jahr, da war er 37. Bei der Dauphiné schon nicht mehr den ganz guten Eindruck vermittelt, also die Generalprobe war da jetzt nicht gut. Muss nicht immer heißen, dass es dann bei der Tour auch schlecht läuft. Im Frühjahr hat er das Kriterium International gewonnen. Da zumindest eine starke Leistung. zumindest wenn ich mich jetzt nicht irre. Ansonsten Romain Bardet bei der Dauphiné schon richtig stark, ist ein Fahrer, der für Krawall sorgen wird. Der war letztes Jahr auch schon in den Top 10 dabei. Auch ein Fahrer, der noch um die Nachwuchswertung kämpfen kann. Ansonsten ein Team, ja, mit einigen Fahrern, die man da wieder in den Attacken erwarten kann. Also Jan Bakelands, der schon das gelbe Trikot getragen hat vor 2 Jahren. Ein Johann van Summeren, der mit Sicherheit da ein Stück weit als Leutnant auf der Kopfsteinpflaster-Tappe fungieren soll. Ein Villamos, der da noch in den Bergen unterstützen kann. Aber ja, das Team, ich denke mal, Romain Bardet ist da der entscheidende Mann, der wahrscheinlich auch in die Top 10 fahren kann.
Ja, das ist, wird halt die Entscheidung sein, ne? Wie gut wird Perrault am Ende darauf sein und wird der Staffelstab schon übergeben oder noch nicht? Das wird so die Geschichte des Teams sein.
Richtig. Und natürlich ein Punkt, den man da erwähnen kann. Perrault ist der wesentlich bessere Zeitfahrer als ein Bardet. Natürlich kommt jetzt einem Bardet das schon entgegen, dass am Anfang nur ein recht kurzes Zeitfahren ist. Und da kann Perrault vielleicht auch da nicht so viel Zeit zwischen sich und Bardet legen. Auf der anderen Seite, Perrault hat eine krosser Vergangenheit. Und fühlt sich vielleicht ein bisschen wohler dann auf dem Kopfsteinpflaster, als es ein Bardet tut. Aber das ist jetzt alles Spekulation. Ich glaube, da kann man dann erst nach der Etappe wirklich was zu sagen.
Wo wir gerade bei Zeitfahren sind, über ein längeres Zeitfahren hätte sich bestimmt auch Thibaut Pinot gefreut, um in der Überleitungshölle kurz sich zu bedienen. Er ist wohl so bei FDJ, wir sprechen über das Team FDJ, der große oder einer der großen Rivalen gegen Toni Martin jetzt beim Prolog.
Oh, ich bin kurz am Überlegen, ob wir das jetzt nicht vielleicht rausschneiden.
Habe ich mich so vertan? Habe ich da 2 Fahrer verwechselt?
Thibaut Pinot ist kein sehr starker Zeitfahrer. Kann das vielleicht ab und
zu? Nö, wir lassen das drin. Ich blamier mich doch, was soll's.
Thibaut Pinot ist eher ein Fahrer, der sich in den Bergen...
Mit wem habe ich den denn verwechselt? Mit welchem Franzosen? Moulin. Ach, klar. Na, das lassen wir drin. Was blamier ich mich halt?
Auf jeden Fall Thibaut Pinot letztes Jahr schon Dritter bei der Tour de France.
War der das beim Alpe d'Huez gewonnen hat? Nee, das war Perrault.
Nein, das war Riblon. Ja, okay.
Wurscht.
Pinot. Mal auf den geringen Schlaf, den du in der letzten Zeit bekommst.
Ja, danke.
Ja, Pinot, Dritter letztes Jahr, 2012 schon erste Etappensieg, damals mit 22 Jahren in Porrentruy. Da hat man schon gesehen, okay, der Junge hat richtig was drauf. Jetzt auch bei der Tour de Suisse, bei der Tour de Suisse. Königsetappensieger, hat dann hinten raus nicht ganz gereicht, weil ihm eben dieses Zeitfahren zum Verhängnis wurde und eben dieser Tom Dumoulin unter anderem an ihm noch vorbeigezogen.
Das habe ich jetzt durcheinander gemacht, das hatte ich noch im Kopf.
Okay. Ja, ansonsten sicherlich ein Fahrer, der, wenn er die Form des letzten Jahres findet, vielleicht auch dem einen oder anderen der absoluten Top-Favorit vielleicht in die Suppe spucken kann.
Oder auch mal bei so einer Bergetappe Bergetappe einfach abschießt, ne? So ein Tagessieg wäre auch ein Kandidat für.
Klar, auch noch ein Fahrer, der im Bereich Nachwuchswertung dabei ist. Ansonsten das Team, ja, das hat so eine absolute Zweiteilung. Thibaut Pinot fürs Gesamtklassement und dann noch Arnaud Demar, der da vielleicht ein bisschen hinten anstehen muss. Muss man jetzt mal sehen, er hat schon den einen oder anderen Helfer für die Sprints dabei, wenn ich da William Bonnet beispielsweise sehe im Team. Ja, Arnaud Demar jetzt bei der Frankreich-Rundfahrt noch nie als der Top-Sprinter aufgefallen. Muss mal gucken, ob er vielleicht dieses Jahr da den Durchbruch schafft.
Mhm. Ansonsten... Ja, Team Sky. Viel mehr ausrichten auf eine Person kann man ein Team nicht. Eindeutiger Kapitän Chris Froome und wen er da um sich geschart hat. Ich meine, viel mehr kann man da auch nicht haben. Ne? Also Leopold König extra eingekauft für ihn, Richie Porte nach dem Giro wieder fit, Nicolas Roach haben sie geholt, Ian Stannard, Gerard Thomas. Das ist schon nicht schlecht, was sie aufbieten.
Absolut, jetzt muss man halt mal gucken, wie so ein Leopold König und Richie Porte, wie die beiden beispielsweise jetzt den Giro verkraftet haben. Richie Porte ist mit Sicherheit ein Fahrer, der sich in dieser Helferrolle jetzt ein bisschen leichter tut als in der Kapitänsrolle. Ich glaube, das kann man mittlerweile sagen. Er ist jetzt nicht der Kapitän für 3 Wochen, aber kann ein ganz, ganz starker Helfer an einzelnen Tagen definitiv sein. Ein Team, das mit Sicherheit auch im Mannschaftszeitfahren super aufgestellt ist, mit Chris Froome, Peter Kenneth oder Kenneth. Da tue ich mir schwer. Richie Porte, Geraint Thomas, also schon Fahrer, die auch ganz, ganz stark sind. Dazu ein Ian Stannard, der auf dem Kopfsteinpflaster, ich sag mal so, zu Hause ist und der da ganz, ganz wichtige Dienste wohl leisten können wird. Ja, also ich denke mal, Chris Froome, selbst wenn der jetzt auf dem Kopfsteinpflaster stürzt, könne da mit Sicherheit noch einer von den Jungs in die Bresche springen und Team Sky hätte gleich wieder einen Fahrer, der vielleicht in die Top 10 auf jeden Fall fahren könnte, vielleicht Top 5, wobei das dann ja auch schwierig wird.
Angenommen jetzt, ne, wir möchten den Teufel nicht an die Wand malen und ich noch viel weniger. Zweite Etappe, Chris Froome, kann ich antreten, warum auch immer, findest dein Fahrrad nicht. Würdest du glauben, dass er Leopold König oder Richie Porte dann in die Bresche springen wird? Nur so vom Gefühl her. Also ich sag, hab bewusst jetzt gesagt, zweite Etappe, um jetzt noch nicht, um sich nicht darauf zu reduzieren, okay, man schaut halt, wie, was ist bisher passiert. Wer glaubst du, ist so das zweite Ass im Ärmel gefühlt?
Ich glaube, das gibt's nicht. Da guckt man einfach mal, was geht.
Ja?
Also ich glaube, man würde da jetzt ja auch komplett was falsch machen, wenn man dann sagt, okay, Froome ist weg. Wir fahren jetzt für einen klaren Fahrer. Ich würde sagen, das Team bietet für viele Fahrer die Option, da vielleicht auch mal so eine Situation zu nutzen. Und selbst wenn jetzt ein Geraint Thomas oder Nicholas Roach angreifen, das sind Fahrer, die zumindest so Nicholas Roach, der hat schon große Rundfahrten in den Top Ten beendet, den kannst du da jetzt auch nicht einfach so wegfahren lassen. Geraint Thomas jetzt bei der Tour de Suisse Zweiter geworden, dem kann man auch keine 5 Minuten einfach mal so schenken, weil man nicht weiß, okay, wächst ja dann vielleicht über sich hinaus. Und gerade so diese Offenheit, die der Rest des Teams da noch hat, ne, ist ja mit die größte Stärke, dass man nicht nur sagt, dann ist derjenige der Mann, auf den man setzt, sondern hey, wir setzen jetzt einfach mal die anderen unter Druck. Und wenn es dann auch nur darum geht, um Etappensiege da zu kämpfen.
Sachsau Tinkoff, Contador, klar. Man muss schauen, wie er den Giro verarbeitet hat. Was mich immer wieder freut, und gestern meine Frau meinte so, ach, der fährt noch. Der gute alte Ivan, dass der noch dabei ist. Ich meine, ich hatte, glaube ich, letztes Jahr schon gesagt, was will man mit dem noch? Aber du hast damals gesagt, naja, um an 2 Tagen in den Berg unten reinzufahren und wenn er nur 2-3 Kilometer richtig Druck macht und mit seiner Erfahrung, dafür ist er schon noch gut geeignet. Und das stimmt in diesem Jahr, im letzten Jahr, und das wird dieses Jahr auch wahrscheinlich wieder stimmen.
Ja, da muss man jetzt im Team aber auch ganz klar sehen, damit wirklich etliche Fahrer eine Doppelbelastung hinter sich. Ne? Das ist jetzt nicht nur Contador, das ist ja auch Basso, der auch schon den Giro in den Beinen hat. Das ist ein Kreuzer, der den Giro in den Beinen hat, meine ich. Es ist ein Rogers, der den Giro in den Beinen hat. Dann gibt es noch die Problematik, oder ja, wie verhält sich das Ganze mit Sagan? Da werden wir wahrscheinlich später noch kurz drauf kommen, wenn es um geht, die ersten paar Etappen zu besprechen. Ein Tosato, da wäre vielleicht die Frage, was, der fährt auch noch viel eher angebracht, der Junge, oder man möchte fast sagen, der Alte ist jetzt, hat jetzt auch schon die 40 geknackt. Und wie ein Freund des Hauses, den Begriff hast du ja gestern schon ein bisschen ins Spiel gebracht, auch, oder zu dem Zeitpunkt ein anderer Freund des Hauses schon angemerkt hat, der war schon bei Jan Ulrichs Toursieg am Start. Das ist mittlerweile ja doch dann schon 18 Jahre, also ich sag mal so, Erfahrung ist in dem Team definitiv vorhanden. Ist interessant vielleicht auch, welche Rolle dieses Jahr ein Rafael Majka spielen kann. Auch kann er wieder die gleiche Rolle wie letztes Jahr spielen? Letztes Jahr hat er den Giro gefahren, dieses Jahr nicht. Wenn er sich dieses Jahr voll auf den Giro, auf die Tour konzentriert, könnte man sich vielleicht auch vorstellen, okay, vielleicht diesmal von Anfang an diese Joker-Rolle, die er letztes Jahr dann ja erst gegen Ende gespielt hat mit 2 Etappensiegen und einem Gewinn des Bergtrikots. Wenn er die gleiche Form erreicht, letztes Jahr war er da fast mit Nibali hinten raus der Stärkste. Vielleicht dann auch ein Fahrer, den man dann im Gesamtklassement vielleicht auch ein bisschen weiter vorne erwarten kann.
Also, und natürlich, man müsste es fast als wie soll man sagen, als Schattenmitglied dieser Truppe. Was bedeutet der Rausschmiss, Rauswurf, das nicht mehr Vorhandensein von Bjarne Riis, der vielleicht auch als Puffer zu Tinkoff diente, und das Hineinquatschen von Tinkoff, was das während einer Tour jetzt so mit sich bringt. Ob er hält er sich zurück, bringt er Unruhe ins Team, das ist ja auch immer, Contador hat ja auch immer ein bisschen davon gelebt, dass er seine Ruhe hat. Was wird das mit sich bringen? Also das ist ja auch immer eine Wunderkiste, da kann ja auch alles passieren.
Muss man abwarten.
Warten wir auch natürlich, wie sich die Movies schlagen. Gestern wurde während der Übertragung auch gesagt, eins der Team mit der längsten Tradition, beziehungsweise ne, also den Vorgängerteams und diesem Team, also eine lange Tradition, dieses Team. Quintana, ich hatte es eben angedeutet, im Zwist ein bisschen mit Nibali, nochmal ein bisschen irgendwie Pfeffer in die Suppe gebracht. Feuer in die Sache gebracht.
Salz in die Suppe.
Salz in die Suppe. Nee, ich wollte ein bisschen Feuer in die Diskussion oder so.
Öl ins Feuer.
So, der hat ein bisschen Öl in die Suppe gegossen. Ganz klarer Quintana, Valverde als Edelhelfer, als Adjutant, als vielleicht auch derjenige, der ein bisschen Erfahrung und Ruhe reinbringt, mit seinem großen intuitiven Geschick. Was soll man sonst über dieses Team eigentlich sagen?
Also, ich sehe das Team auch im Teamzeitfahren enorm stark aufgestellt, muss ich ganz ehrlich sagen, wenn man sich überlegt, man hat Alex Dowsett am Start, den ehemaligen Stundenweltrekordhalter, man hat Adriano Malori, den italienischen Zeitfahrmeister, man hat Castroviejo, den spanischen Zeitfahrmeister am Start, dazu einen Valverde, Gorka Izagirre, die da, oder Imanol Erviti, die sich auch in so Teamzeitfahren nie wirklich schlecht anstellen, also ich erwartete auch Movistar im Teamzeitfahren recht weit vorne. Mhm. Ja, ansonsten ein Fahrer, den ich vielleicht erwartet hätte im Team, wäre noch ein Jean Gattré gewesen. Als Franzose, der war letztes Jahr am Berg noch relativ stark. Ich bin mal gespannt, wer jetzt hinter Quintana und hinter Valverde da am Berg da der nächststärkere ist. Ob ein Winner Anacona da wirklich schon die Qualität hat oder ob er überhaupt die Qualität hat, da relativ lang zu helfen, muss man jetzt einfach mal abwarten. Also die Situation im Team Movistar ist mit Sicherheit eine spannende. Also für mich ist Valverde in der ersten Woche einem Quintana doch noch ein bisschen überlegen, vor allem, weil es auch einige Hügelankünfte gibt, weil es Zeitbonifikationen gibt. Kopfsteinpflaster hat sich Valverde letztes Jahr auch wesentlich besser geschlagen als Quintana jetzt dieses Jahr. Also da bin ich echt gespannt, wobei ich einem Valverde ehrlicherweise, falls jetzt Quintana ausscheidet, jetzt auch nicht zutraue, da groß Bäume auszureißen. Also das wird schon ein großer Kampf, da überhaupt in die Top 10 reinzukommen. Weil
sind das jetzt die Krankenwagen, die dich schon abholen, weil Werde nicht mehr ganz oben liegt?
Ich weiß nicht, vielleicht ist da jetzt ja wirklich jemand gestürzt und, oder jemand ist zusammengebrochen, hat ja doch schon eine große Hitze hier. Also ich traue es bei Werde nicht mehr zu, bei der Dauphiné war der Eindruck jetzt nicht mehr der stärkste. Ja, da müsste er schon etliche Schippen draufpacken, um da ernsthaften, ja, ein Mann zu sein, der da wirklich auch mehr als Top 10 als Ziel anvisieren könnte.
Wird er denn deiner Meinung nach in den ersten Tagen in Belgien auf einen Etappensieg gehen dürfen?
Also absolut. Also ich glaube, an der Mauer von Huy brauchst du keine Helfer, da fährt jeder so schnell, wie er kann. Und ich bin mir schon sicher, wenn du den Sieger dieses Jahr vom Flash-Vallon, den Sieger letztes Jahr vom Flash-Vallon in der Person Alejandro Valverde am Start hast, welchen Grund kannst du denn nennen, dass er auf diesem Terrain nicht den Sieg als Ziel ausgibt?
Mario Kummer hätte einen Grund gefunden.
Ja, der hätte alles wahrscheinlich dem höheren Ziel untergeordnet, dem Gesamtklassement am Ende Zweiter zu werden. So wie er es mit Klöden damals auch erfolgreich geschafft hat.
Das ja, da muss man auch mal nicht hier so das Licht unter den Scheffel stellen. BMC. TJ van Garderen, gestern fand ich ihn ganz sympathisch.
Ist er auch, ja.
Netter Kerl. Irgendwie nicht so, was mich sehr irritiert hat und wo ich dann eine Parallele zum Team Sky mit Christian Knees sehe, Markus Burkhardt nicht dabei.
Genau.
Ich denke mal oder vermute, es wird einfach irgendwie so eine persönliche Verbundenheit mit Cadel Evans sein, genauso wie Christian Knees mit Bradley Wiggins, die vielleicht dazu führen, dass wenn der Kapitän nicht mehr mit dabei ist, dass auch dann einer der Adjutanten so ein bisschen hinten runterfällt.
Ja, ja, ganz klar. BMC-Team ist ja Teamzeitfahrweltmeister. Werden mit Sicherheit auch im Teamzeitfahren ganz, ganz stark sein, wenn man sich die Truppe anguckt. TJ van Garderen, Top-Zeitfahrer, Rowan Dennis, Top-Zeitfahrer, Samuel Sanchez, Quinciato, Scheer van Avermaet, Oss, sind alles tempoharte Fahrer, also wird schon passen. Also bei der Dauphiné hat mich da van Garderen schon ganz schön überzeugt. Da ist er sogar vor Chris Froome gelandet.
Er wird aber auch einer der Fahrer sein, der darunter leidet, dass es nicht noch ein längeres Zeitfahren gibt, ne? Im Vergleich zu einem
Weiß ich jetzt gar nicht so wirklich. Also natürlich im Vergleich zu einem Quintana wahrscheinlich schon, aber gegenüber einem Froome vielleicht schon wieder nicht. Und dann öffnet es vielleicht sogar das Rennen schon wieder ein bisschen. Weiß nicht, also
Würde ich ihn jetzt auch dahinter ansiedeln, aber zu einem Contador würde ich ihn auf gleicher, mindestens unter normalen Umständen, keinen Giro in den Beinen haben, auf einem Level sehen. Nibali vielleicht ein bisschen schwächer, Quintana vielleicht ein bisschen schwächer. Also ich kann mir schon gut vorstellen, dass er lieber ein längeres Zeitfahren noch zwischendurch gehabt hätte, anstatt... Also das kann ich mir schon vorstellen. Ansonsten ein sehr, sehr ausgeglichenes Team. Also jetzt nicht irgendwie, das sind jetzt keine kleinen Namen, aber auch nicht die ganz großen Namen. Ich bin sehr gespannt. Also ich würde mich freuen, wenn TJ Van Garderen vielleicht in dieses Quartett irgendwie mit einbrechen würde. Obwohl es eigentlich auch nicht so richtig zu erwarten ist. Ich würde ihn so in den Top 5 bis 7 irgendwo einsortieren. Ja, Lotto, ne? Greipel-Show.
Ja, also wenn man sich die Namen mal anschaut, De Buschere, Henderson, Sieberg, das ist ganz klar der Greipelzug. Aber dieses Jahr eher wirklich dieses Jahr ohne wirklichen Gesamtklassementsfahrer, also Jürgen Vandenbroek ist nicht am Start, aber dennoch ganz, ganz interessante Fahrer. So ein Tony Gallopin, der schon bei Paris-Nizza dieses Jahr ganz, ganz stark war. Tim Wellens, ein Mann, der für Spektakel wirklich steht. Also der ist wirklich auf jede Etappe, auf der so ein kleiner Hügel am Ende auch irgendwie steht, der auch in die Attacke geht. Also ein Fahrer, den ich absolut mag von seiner Fahrweise einfach. Mhm. Thomas de Rendt, der jetzt auch nicht mit Attacken da groß wartet, also der, von dem man auch einiges an Action erwarten kann. Also ein ganz, ganz interessantes Team. Und ich denke, in dem Team ist nicht nur Greipel da, der für Etappensiege sorgen kann oder sorgen wird, sondern da rechne ich auch damit, dass ein Galopin und ein Wellens da vielleicht also eine Etappe abschießen.
Also auf jeden Fall ein Team, wo ich auch denke, dass viel Alarm gemacht wird. Über Greipel sprechen wir am Ende wahrscheinlich nochmal zum grünen Trikot ein bisschen drüber. Deswegen gehe ich jetzt einfach ganz, ganz schnell zum Team Giant Alpecin. Ja, die Überraschung oder die vermeintlich oder doch nicht so große Überraschung haben wir schon drüber gesprochen. Marcel Kittel nicht mit dabei. John Degenkolb, wahrscheinlich der Mann für die ersten Etappen in Belgien, wo er bei einem Uphill-Finish versucht, einen Tagessieg rauszuholen. Ansonsten,
Moment, bei welchem Uphill-Finish in Belgien erwartest du John Degenkolb in Form?
Ja, an der Mauer in Huy. Was hatten wir denn
nicht? Da können wir jetzt gerne wetten. Also ich wette jetzt mit dir, dass John Degenkolb bei der Etappe nicht in den besten 25 ankommt.
Alles klar, Wette steht. Paul Voss vielleicht noch bei der Mauer von Huy. Also das wäre, würde ich ihn noch...
Paul Voss fährt nicht in
diesem... Quatsch. Wen hatte ich denn?
Du meinst Simon Geschke.
Ja.
Das ist schon so ein Fahrrad, den könnte man vielleicht da eher vorne erwarten.
Dann bei der Etappe, welche war das denn? Die mit dem vielen Kopfsteinpflaster. Etappe 4, glaube ich, noch.
Ja, natürlich. Also das sind so Etappen, die John Degenkolb natürlich in die Karten spielen. Vor allem, weil John Degenkolb jetzt in einer anderen Situation ist wie Sagan. John Degenkolb ist jetzt hier der unangefochtene Kapitän. Mhm. Da gibt es zwar einen Warren Barguil noch an zweiter Stelle, aber das ist so ein Fahrer, ja, der jetzt noch im Gesamtklassement nicht unbedingt, ja, von dem erwartet man nicht, dass er in die Top 10 fährt. Also ist eher so ein Fahrer, der hat vielleicht die Klasse für die Top 20, wird eher so in Ausreißergruppen vielleicht sich auch aktiv zeigen und dann reicht es vielleicht am Ende für Top 15, wenn er da auf der einen oder anderen Ausreißertappe vielleicht noch ein bisschen was gut macht. Ansonsten ist das Team wirklich auf John Degenkolb ausgerichtet und ansonsten ja auf Fahrer, die mal Ausreißerversuche wagen und dann natürlich der ganz große Name gleich für morgen, Tom Dumoulin.
Ja, das wird also morgen die Etappe und ich glaube, danach werden sie sich einfach so vieles irgendwie geht in Ausreißergruppen zeigen, um den Sponsor zu präsentieren. Ich glaube, das kann eigentlich nur das erklärte Ziel dieses Jahr sein. Ne, mit ohne einen Kittel, was soll man sonst machen? Die Russen, Team Katusha, Joachim Rodriguez geht als Kapitän in die Sache ran. Auch so ein Fahrer, den man dann vielleicht Platz 5 bis 8 ansiedeln würde.
Ja, ist jetzt dann auch schon 36, also die Zeit läuft eben da vorne. Also ich glaube jetzt nicht, dass es für ganz vorne reicht. Er hat einige Helfer mit am Start. Caruso ist am Start, Machado ist am Start. Also er hat da Helfer oder Lozada auch noch, die ihn da unterstützen können. Ansonsten
In der ersten Woche Christoph?
Nicht nur in der ersten Woche, also Christoph kann damit sicher auch bei den Sprints auch in der letzten Woche da noch was reißen.
Ja, aber jetzt wir gucken ja jetzt erstmal so auf die ersten Tage. Sonntag hatte, wie war das gestern? Sonntag hatte Geburtstag, glaube ich, ne?
Richtig.
Vielleicht sich da ein Geschenk machen. Unser Norweger Markus wird sich auch freuen über jeden Sieg von Christoph, der, glaube ich, auch aus der Gegend kommt.
Ja, klar. Ja. Also rechne ich schon fest mit einem Etappensieg. Mhm.
Ist ein Fahrrad, ich finde das mal ganz komisch, aber er und Boston Hagen, die gleichen sich irgendwie so, finde ich. Aber zu dem kommen wir.
So vom Typ her irgendwie. Beide in Topform haben da doch andere Qualitäten ein Stück weit. Also Boston Hagen ist der wesentlich bessere Zeitfahrer.
Ja, aber ich finde es auch von der Statur her, auch vom Typ, also diese kraftvollen Fahrer, meine ich damit.
Ja, das ist im Norweger häufig.
Also ich denke. Das klingt so, als hättest du mal in einem norwegischen Baumfäller-Lager über Jahre gearbeitet.
Nein, das habe ich nicht. Es waren nur 2 Wochen. Nein, auch das nicht.
Schmutzige 2 Wochen. Orica Greenedge.
Ganz, ganz spannendes Team. Also wenn ich mir die Aufstellung angucke, Simon Gerrans, Albasini, Wiening, Michael Matthews, Daryl Impey. Also ganz, ganz viele starke Fahrer, was so Ausreißergruppen oder auch so einzelne Etappensiege angeht. Dazu die Yates-Brüder, die jetzt dieses Jahr zusammen am Start stehen. Simon Yates bei der Dauphiné dieses Jahr schon sehr stark und auch im Baskenland sehr, sehr stark. Beide Rundfahrten in den Top 10 abgeschlossen. Sicherlich ein Fahrer, den man jetzt nicht in den Top 10 bei der Tour erwartet, aber der jetzt bei der einen oder anderen Etappe sicherlich ganz mit vorne ankommen könnte, vielleicht mit Ausreißversuchen. Und vielleicht reicht es dann insgesamt beim Gesamtklassement sogar für die Top 20, Top 15, Top 10. Ja, halte ich jetzt nicht für möglich. Adam Yates, ja, auch etappenweise vielleicht mal ein Stück weiter vorne mit zu erwarten. Also ganz, ganz interessante Gruppe. Also ich glaube, die haben auf jedem Terrain ganz klar ihre Möglichkeiten. Freue ich mich sehr drauf.
Wundertütentruppe, finde ich so. Weil man es sehr schwer ausrechnen kann, was davon wem, wo, wann, wie kommen wird. Etix Quickstep mit Kwiatkowski als vermeintlichen Kapitän, Cavendish im Sprint, Tony Martin für die Zeitfahren, Mark Renshaw als Anfahrer, damit ich auch mal weiß, dass ich ein paar Leute beweisen kann, dass ich ein paar Leute kenne. Rigoberto Urán, Assistent für Kwiatkowski im Gebirge. Habe ich was vergessen?
Zdeněk Stýba.
Genau,
Pflaster-Etappe. Ja, gut, dieses Jahr, ich weiß gar nicht, ob sie da nochmal diese Karte Kwiatkowski fürs Gesamtklassement spielen. Also ich kann es mir fast nicht vorstellen. Letztes Jahr war es ja echt enttäuschend mit diesen ganzen Nummern, Toni Martin und Kwiatkowski im Hinterradreisen aus. Also der Running Gag natürlich, man könnte gern wieder drüber lachen. Kwiatkowski hat jetzt bei so 3-wöchigen Rundfahrten bis auf seine Premierensaison bei der Tour vor 2 Jahren, als er, meine ich, 10. oder 11. wurde, nicht mehr wirklich was so groß gerissen, hat auch vermehrt Schwächen im Hochgebirge in den letzten Jahren gezeigt. Jetzt sind nicht so ganz viele Hochgebirgsetappen da, aber dennoch muss man da wirklich mal aufpassen, ob er nicht vielleicht eher auf einzelne Etappen geht. Im Prolog ist es ein Mann, der recht weit vorne mit landen wird. Vielleicht sieht er seine Chance, dann an der Mauer von Huy da in das gelbe Trikot zu schlüpfen. Das wäre sicherlich eine Möglichkeit.
Was er möglicherweise von Toni Martin übernehmen würde.
Eventuell, ja. Dann Zdeněk Stýba, ein Fahrer, der mit Sicherheit auf die Kopfsteinpflaster-Etappe schielt. Und wenn man jetzt keinen Fahrer fürs Gesamtklassement für ganz vorn hat, dem man vielleicht die Freiheiten auch einräumt. Bei Urán muss man jetzt wirklich abwarten, wie er den Giro verkraftet hat. Hat er jetzt wirklich beim Giro alles gegeben und es hat einfach nicht gereicht für ganz vorne? Oder hat er den Giro als Vorbereitungsrundfahrt wirklich für die Tour genommen und zeigt jetzt bei der Tour wirklich, was er richtig drauf hat? Dann wäre es ein Fahrer für die Top Ten mit Sicherheit.
Mhm. Ja. Das kann man so unterschreiben. Toni Martin besprechen wir vielleicht gleich nochmal bei der ersten Etappe. Team Europcar, eben schon erwähnt, Pierre Roland, Vöckler wahrscheinlich wieder auf Tagessieger aus, vielleicht Richtung Bergtrikot schielend. Ansonsten muss ich gestehen, das sind alles so Namen, die man mal gehört hat, wo jetzt aber sich keiner bei mir aufdrängt.
Ja, also Roland ist sicherlich der Mann fürs Gesamtklassement, vielleicht mit Ziel wahrscheinlich Top 10. Brian Coquard, der ganz schnelle Mann von Team Europcar, der wird mit Sicherheit da vielleicht ähnlich wie letztes Jahr bei den Zwischensprints und auch im Ziel ordentlich reinhalten wird und da auch seine Möglichkeiten vielleicht sieht, Richtung grünes Trikot zu schauen. Romain Sicard letztes Jahr schon bei der Spanien-Rundfahrt immer mal wieder in Erscheinung getreten, beim Gesamtklassement meine ich so Platz 15, aber wahrscheinlich jetzt so reiner Helfer für Roland und dann Vöckler, ja gut, für Spektakel, Attacke, 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 ja.
Das ehemalige Team, dein ehemaliges Lieblingsteam, Team Belkin, jetzt Team Lotto Nederlands Jumbo. In Tradition würde man eigentlich sagen, Robert Jesink, Kapitän, aber eigentlich, also er trägt die Nummer 131, aber eigentlich ist es doch eher Keldermann.
Ja, Keldermann.
Weil Griesing, man erwartet ja jetzt nichts mehr viel von ihm. Also er hat einfach zu oft schon nichts mehr abgeliefert für dich.
Ja, er hatte halt Herzprobleme auch in der Vergangenheit, hat da auch eine Operation unterziehen müssen. Jetzt muss man einfach mal gucken. Für mich ist das in dem Team ein Stück weit doch auch offen, wer dann im Gesamtklassement der beste Mann ist. Vielleicht hat sich Griesing erholt. Keldermann, den du angesprochen hast, Cruz war Exhibitor beim Giro. Auch mal wieder gucken, wie der sich erholt, ob er zwei Rundfahrten auf ähnlichem Niveau packt. Dann ist da auch noch Laurens ten Dam, der letztes Jahr in den Top 10 der Tour gelandet ist. Also vier Fahrer, die im Gesamtklassement schon mal was gerissen haben. Muss man da jetzt wirklich aufpassen. Sepp van Marke, Kopfsteinpflaster-Etappe ist sicherlich ein Ziel. Ansonsten Ausreißerversuche. Und schön für mich auch, oder für uns, Paul Martens ist mit am Start, ein Fahrer, der auf Klassiker-Terrain oder so ein bisschen schwierigeren Etappen durchaus eine Möglichkeit hat, auch mal vielleicht ein Ergebnis einzufahren, ohne jetzt zu sagen, ohne sagen zu wollen, okay, der ist jetzt Favorit für einen Etappensieg, aber von dem wird man sicherlich auch ein Stück weit was sehen.
Komische Truppe als nächstes, Track Factory Racing. Wenn man sich mal anschaut, was das vor Jahren für eine Truppe war und jetzt, es ist irgendwie komisch. Also ich habe immer noch die Schlecks bei den, für mich ist Team Track immer noch das Team der Schlecks mit Jens Vogt. Und Cancellara. Diese vier Fahrer sind für mich so das Track.
Ja, das Track. Belgia war da auch schon langjährig dabei.
Ja. Das, aber so als Aushängeschilder, weißt du, ja. Welche Fahrer fallen jetzt erstes ein? Da fällt mir zu Belgia ein, wenn ich 5 Minuten überlege, aber nicht so. Das sind die vier. Bauke Mollema hat sich mal entschieden, Holland zu verlassen. Die Nähe zu dir ist ihm bekommt ihm offensichtlich nicht so gut. Er hatte Angst vor dir und ist nach Amerika gegangen. Wird er dort, also ich bin gespannt, ob er da jetzt aufblühen wird, ja, ob diese neue Herausforderung für ihn gut ist und ihn vielleicht mal so eine Top 10-Platzierung ist mit Sicherheit drin, aber Top 5, 6. Platz oder so bescheren wird, oder ob es jetzt eine weitere, ich will nicht sagen Enttäuschung, aber ob es da auch nicht vorangeht.
Also ich habe da doch große Zweifel. Also bei der Dauphiné, da hat er schon nicht mehr so, nicht wirklich was zeigen können. Und wenn man sich überlegt, ja, Bauke Mollema, Jahrgang, ich glaube, irgendwie so 86, wenn ich mich nicht, oder 88, irgendwie so in dem Rahmen.
86,
ja. Dann, ja, ist er jetzt 29 und er hat so den Sprung ganz nach vorne irgendwie so ein bisschen verpasst und jetzt kommen von hinten einfach schon Fahrer, die ihn ein Stück weit überholt haben. Und von daher, Top 10 wird auch nicht ganz so einfach. Also da muss er schon ordentlich was zeigen. Ich bin da so ein bisschen unsicher, in welche Richtung es geht. Also ich könnte mir durchaus auch vorstellen, dass am Ende in Subelia vielleicht wieder der beste Fahrer des Gesamtklassements des Teams.
Klar, aber ich finde zumindest den Schritt mal aus der Komfortzone zu verlassen und mal was Neues zu machen, ne, nach, ich weiß nicht wie viele Jahren, er war bestimmt jetzt 5, 6, 7 Jahre in diesem, ich sag mal, holländischen Team, finde ich zumindest mal, das zeigt ja, dass ein Fahrer sich Gedanken macht und sagt, ich muss was verändern, weil hier komme ich nicht weiter. Na, also ob das jetzt am Ende zu was Positivem führt oder nicht, das mag jetzt mal dahingestellt sein, aber das ist zumindest mal ein Schritt nach dem Motto, okay, ich will nicht einfach nur meinen Gehaltscheck abholen und mir ein komfortables Leben hier ermöglichen, sondern ich möchte es nochmal irgendwo anders versuchen.
Ja, das auf jeden Fall. Habe jetzt allerdings schon wirklich, wie schon gesagt, schon ein bisschen Zweifel, in welche Richtung es jetzt bei der Tour dann für ihn auch gehen kann. Also ganz nach vorne sehe ich da jetzt. Stand jetzt nicht so die Möglichkeiten.
Cancellara noch mit dem Team?
Ja, Cancellara, ja. Muss man mal schauen, was er jetzt im Anfangszeitfahren jetzt wirklich zeigen kann. Ansonsten vielleicht ein Mann für einzelne Etappen, ja. Bob Dschungels, interessanter Mann, noch junger Luxemburger. Da, von daher, so ein bisschen Luxemburg bleibt er im Team erhalten mit Laurent Didier und Bob Dschungels. Ansonsten, ja, der Heimer Subeldia, der ja auch eine große Vergangenheit zusammen mit Ulle da oder zumindest in der Zeit hatte. Die haben sich ja auch ein Stück weit 2003 zumindest auch bekriegt. Ja, ansonsten ja, kann man eigentlich weitergehen.
Ja, nächstes Team, Team Lampre, ne? Ist Costa noch Weltmeister gerade? Nee, ehemaliger Weltmeister Costa. Felipe Pozzato für Tagessiege. Das ist so die Sache sehr auf den Punkt gebracht.
Ja, Costa, Mann, der vielleicht in die Top 10 fahren kann. Ganz vorne hat das noch nicht geschafft, da anzukommen, obwohl er schon einige Tour-Etappensiege schon sammeln konnte. Rafael Valls, noch ein Fahrer, der mit Sicherheit als Edelhelfer da in Erscheinung treten kann. In den Sprints, Davide Cimolai, wahrscheinlich der Mann, auf den es den es da ankommt. Filippo Bozzati, ja, so ganz viel hat man von ihm in den letzten Jahren jetzt auch nicht
mehr. Nee, ist ruhig geworden, das stimmt, ja.
Muss man einfach mal abwarten.
Verdammt, ich habe jetzt gerade was anderes nachgeschlagen. Team Canyon Garmin, das fusionierte Team. Ja. Ich muss immer über den Namen Jack Bauer schmunzeln. Auch so eine bunte Mischung. Daniel Martin, Rainer Hesjedal, Jack Bauer, Talinski, alles so Leute, denen man mal hier mal, denen man einen guten Auftritt zutraut, aber dann doch nicht irgendwie eine Platzierung ganz weit vorne.
Ja, so Talinski würde ich Top 10 dennoch also schon zutrauen. Denn Martin, so ein Fahrer für mich, so für einzelne Etappen. Mauer von Hui ist sicherlich ein Ziel für ihn. Ansonsten, ja, es gibt die eine oder andere Ankunft, wo es jetzt nicht so lang berghoch geht, wo ich ihm doch zutraue, vorne mit zu bleiben. Ein Ryder Hesjedal, wahrscheinlich ein Fahrer, der ja eine ähnliche Rolle, ja, vielleicht in besserer Form wie so ein Vöckler einfach hat. Attacke, Attacke, Attacke. Mal schauen, was dann wirklich rauskommt. Und wenn er mal dann nach einer gewissen Zeit eine gute Platzierung im Gesamtklassement hätte, dann vielleicht versuchen, die zu verteidigen. Er hat schon mehrfach bewiesen, dass er hinten raus bei einer Rundfahrt immer sehr, sehr stark ist. Von daher traue ich ihm da schon einiges zu. Ramunas Navadauskas, dem würde ich einen erneuten Tour-Etappensieg auf jeden Fall wünschen. Das ist ein Mann, der vielleicht auch im Prolog schon ein bisschen was zeigen kann. Der ist jetzt nicht der schlechteste Zeitfahrer. Ansonsten, ja, es gibt keinen wirklichen Sprinter im Team. Von daher könnte ich mir auch vorstellen, dass er da ab und zu mal in die Sprints ein Stück weit mit reinhält. Ja, aber dann wäre eigentlich auch schon alles gesagt über die Truppe.
Schon ganz am Anfang angesprochen, Herr Buchani und seinen Auftritt bei der Präsentation gestern. Kofidis wird auf Tagessiege beziehungsweise den Sprint gehen mit ihm.
Genau, und vielleicht mal schauen, wo es für Navarro im Gesamtklassement hingeht. Aber da sehe ich ihn jetzt dieses Jahr definitiv nicht in den Top 10.
Nee, also Kofidis ist wirklich... Nee, also wenn überhaupt, wenn, dann könnte man vielleicht glauben, dass das Richtung Bergtrikot, das wäre so ein Ziel, was jemand wie er sich setzen könnte, wenn überhaupt. Genauso eigentlich wie bei ihr im Cycling.
Ja, das ist so ein Team, so, für mich so ein reines Ausreißerteam. Klar, Matthias Frank war jetzt in manchen Rundfahrten schon nicht schlecht, aber Top Ten ist für mich jetzt gesagt außer Reichweite für ihn. Und wenn man sich den Rest der Truppe anschaut, so ein Sylvain Chavanel, natürlich Heimatrundfahrt, wird man wahrscheinlich jetzt auch einiges an Action von ihm erwarten können. Vielleicht auf der Kopfsteinpflaster-Etappe oder vielleicht dann auch hinten raus, wenn das Klassement schon einigermaßen, ja, sich gesetzt hat. Matthias Brändle ist mit am Start.
Ehemaliger Stundenweltrekordler. Nur, dass man den Namen, das verbindet man ja jetzt im Moment am meisten mit ihm.
Genau. Marcel Wiss, noch ein Fahrer, der vielleicht auch am Berg mal seine Chance nutzt. Ja, ansonsten.
Nicht weiter erwähnenswert. Team Bora Argon, auch ein Fahrer, der gestern dort auf der Bühne interviewt wurde und wo ich sagte, und den, meine kleine Maus, hat der Chris auch schon interviewt, Dominik Merz. War gar nicht als mehrfach. Genau, mehrfach. Also eigentlich seid ihr dicke Kumpels. Also ihr seid Kumpels, nicht dick.
Ja, ich bin dick und er ist ein Kumpel.
Nein, du bist auch nicht dick. Man kann gespannt sein, ob er die Helferrolle, die er über Jahre inne hatte in anderen Teams und gute Helferdienste leiste, wie er den Schritt von dieser Helferrolle zum alleinigen Kapitän durchlebt, was das mit ihm macht.
Ja, ich bin jetzt, also ich gehe da jetzt mal ran ohne irgendwelche Ziele oder so. Also, dass ich jetzt sage, okay, der muss jetzt das und das erreichen, um sagen zu können, okay, hat er jetzt gut gemacht oder sonst was. Also total unvoreingenommen. Also wenn er jetzt 25. wird, wird er halt 25. Also ich glaube nicht, dass es für die Top 10 reicht. Ich glaube, da tut man ihm auch keinen Gefallen, wenn man das von ihm erwartet. Ich denke, es ist schön, dass es dieses deutsche Team gibt, das dieses Jahr auch wieder einen deutlich deutscheren Touch hat, als es jetzt letztes Jahr beispielsweise hatte. Für mich ist die Hoffnung, dass Sam Bennett in den Sprints ordentlich was reißen kann, vielleicht auch mal das Podium oder vielleicht mit ganz, ganz viel Glück, und ich drücke ihm da wirklich die Daumen, vielleicht auch mal einen Sieg. Ansonsten interessanter Mann für mich, Emanuel Buchmann, der sich das ganze Jahr immer so ein bisschen mehr gesteigert hat, und da bin ich einfach mal ganz gespannt, wie der junge Deutsche da sich jetzt, wie er sich da jetzt schlägt. Also wird mit Sicherheit jetzt auch kein Mann sein, der jetzt in die Top 10 fährt, aber ich glaube, er hat da schon das Ziel, vielleicht auch mal die eine oder andere Etappe sich rauszupicken und es da vielleicht mal zu versuchen.
Warte mal, ich hatte doch bei Bora noch eine Frage an dich sogar. Habe ich jetzt vergessen. Woher kenne ich José Joao Piamente Costa Mendes? Woher kenne ich den?
Weiß ich nicht.
Okay, ich dachte, du sagst jetzt, das war doch der, der da und da und dort und dort und dort. Irgendwie sagte der Name mir was und ich konnte nicht mehr zuordnen zu einem Anlass. Und ich dachte, du sagst jetzt sofort, ja, das ist doch der, der da und da. Nun gut, nun gut. Team Bretagne, ce jeu,
environnement oder so irgendwie. Ich weiß selber nicht.
Filu, ist das der Filu, den ich kenne? Brice Filu?
Brice Filu hat damals gewonnen in Andorra, eine Etappe bei der Tour de France.
Siehste, das war's.
Etappe, bei der sogar Fröhlinger in der Ausreißergruppe war damals, noch für Gerolsteiner, meine ich.
Das war's. Ich wusste ja, dass mir der Name zumindest ein Begriff auch ist. Ansonsten auch
für mich. Ja, Eduardo Sepúlveda, auch kein ganz schlechter Fahrer, aber ich glaube, das ist ganz klar ein Team, das ist dabei, weil es ein französisches Team ist. Rein über die Ergebnisse. Ja gut, okay, vielleicht ein Fahrer, den man noch rausgreifen sollte. Pierrick Fittrigot, der hat schon die eine oder andere Tour-Etappe wirklich gewinnen können. Ist so ein Fahrer, der für einen Fahrer, der eher im hügeligeren Terrain zu Hause ist, recht endschnell. Und er hat da schon das eine oder andere Mal bei Ausreißersuchen, als es über einen Berg ging und danach das Ziel im Tal war, im abschließenden Sprinter-Etappen gewinnen können. Mhm. Ja, also wenn, dann aber auch wieder über Ausreißversuche. Also fürs Gesamtklassement, ich sage jetzt mal zumindest Top 10, Top 15, ist da keiner dabei.
Mhm. Genauso auf Etappensiege natürlich wie das Schubecker-Team. Und da ganz klar Bossenhagen für Etappensiege, vielleicht auch nicht die ganz klassischen Sprintankünfte, aber so aus einer Ausreißergruppe heraus. Tyler Farrar, der uns damals in diesen unsäglichen, ich träume, wache manchmal schweißgebadet auf und träume immer noch von Tyler Farrar und seinen Transition Glasses oder wie es hieß, der Werbespot. Ganz schlimme Albträume.
Tyler Farrar vom Team Garmin Transitions und meine Transitions und dann ging es irgendwie weiter.
Boah, Hölle.
Das war gefühlt jeder zweite Spot, der bei der Eurosport-Werbung überhaupt kam.
Ja, fast noch übertroffen von, also er übertraf bei mir noch die Spots, wo, wie heißt er, im Weltmeistertrikot Paolo Bentini mit Sidi-Schuhen rumlief.
Paolo Bentini, nicht Paolo.
Was habe ich gesagt?
Paolo hast du gesagt, Paolo.
Paolo, mein Gott, ist doch egal. Paolo der Bentini halt. Ja, es waren schlimme Zeiten. Wir hatten ja nichts, ne? Und das war es auch nicht besser. Ganz klar auch eine Ausreihe für Etappensieger ausgerichtet habe mit Hagen, Farrar. Und woher kenne ich Serge Pauls nochmal? Auch wieder so ein Name.
Er fuhr vorher, meine ich, bei
Sky
Lotto,
fuhr.
Lotto. Aber weiß nicht, ob er bei Sky fuhr.
2010, sehe ich gerade.
Achso, gut, das ist jetzt schon einige Jahre her. Ja.
Daher kenne ich ihn, glaube ich, noch. Und das war's dann auch schon mit den Teams.
Ja, wobei, also da kann man vielleicht
so, ja,
den Teams schon noch ein bisschen was dazu sagen. Also zwei junge Afrikaner, die da mit am Start sind. Die MTN Kubica, ja, das erste afrikanische Team, das bei der Tour de France dabei ist. Mehavi Kudos mit 21 Jahren sogar der jüngste Starter bei der Tour de France, der am Berg sehr stark ist. Der ist damals auf Mallorca dieses Jahr mit Valverde zusammen ausgerissen, war der Einzige, der Valverde folgen konnte. Valverde hat ihn dann aber in der Abfahrt abgeschüttelt. Bin mal gespannt, was der zeigen kann. Und ein Fahrer, mit dem ich auch schon mal zweimal das Glück hatte, mich kurz unterhalten zu dürfen, war Luis Mentjes, oder wie auch immer man ihn ausspricht. Ja, der fast so, man könnte ihn ja fast als niederländischen Namen aussprechen. Luis Mentjes. Luis Matthias.
Matthias. Immer schön sich über andere Länder lustig machen, ne? Ja, ja.
Nein. Ist ganz, ganz netter junger Kerl. Und er hat bei der Dauphiné ja schon gezeigt, dass er bei einzelnen Etappen ganz weit vorne mit ankommen kann. Unter anderem in Bralou. Bei der Etappe, die Romain Bardet gewann, da ist er Fünfter oder Sechster geworden und auch bei einer späteren Bergankunft wurde er sogar nochmal Dritter. Da allerdings aus einer früheren Ausreißergruppe heraus. Also schon ein Fahrer, der, wenn er nicht für Gesamtklassement fährt, sicherlich ein Mann sein könnte, der so Richtung Bergtrikot vielleicht schielen könnte. Vom Fahrerprofil jetzt im Gesamtklassement nicht ganz vorne dabei, aber dennoch ganz, ganz stark würde das schon passen.
Ich frage mich jetzt gerade, wie machen wir weiter, um es so offen in der Sendung zu sagen. Sollen wir jetzt erstmal die nächsten vier, ich fände es schön, wenn wir die nächsten paar Tage mal ansprechen und dann unsere Tipps für die drei Trikots offenbaren. Machen wir es so rum? Okay. Wir haben es schon angesprochen, wir haben es zwischendurch immer andeuten lassen, wer, wie, wo, was in den ersten Tagen vielleicht eine Rolle spielt. Tag 1, morgen Prolog.
Prolog ist es nicht wirklich.
Kurzes Zeitfahren. Prolog
ist eigentlich nur ab bis 10 Kilometer, also eigentlich ist es ein Einzelzeitfahren, ja. Mhm.
Wenn man sich umhört, wird glaube ich im Peloton rumfragt, wird von 10 Leuten, schätze ich dir, 8, vielleicht 7 sagen, Toni Martin macht's. Und ich würde auch nicht dagegen wetten. Er fiebert die ganze Zeit darauf hin schon. Er sagt, seit Bekanntgabe des Termins weiß er, das ist seine Chance, mal ins gelbe Trikot zu schlüpfen. Und so schnell wird sie nicht wiederkommen. Also das ist doch der Tag seiner Karriere morgen.
Also ich sehe Tom Dumoulin und Toni Martin da durchaus auf Augenhöhe. Also ich würde jetzt nicht sagen, Toni Martin ist der Top-Favorit. Tom Dumoulin ist Holländer.
Ja.
Hat die Strecke mit Sicherheit, also er hat gestern ja schon angesprochen, er konnte die sogar mal mit Polizeiunterstützung sich genauer angucken im Mai. Die letzten Eindrücke von der Tour de Suisse waren sehr stark, so stark habe ich Toni Martin bei der Dauphiné jetzt nicht erlebt, aber da gab es auch kein Zeitfahren. Gut, bei den deutschen Meisterschaften hat man in der letzten Sendung schon drüber gesprochen, hat Toni Martin vielleicht nicht alles gegeben, vielleicht nicht alles so gezeigt. Und der letzte Formnachweis fehlt da vielleicht ein bisschen, deshalb sage ich mal ein bisschen Fragezeichen. Die Form bei Tom Dumoulin ist auf jeden Fall extra klasse.
Mhm. Aber zwischen diesen beiden mit einem großen, großen, großen Fragezeichen versehen, Cancellara vielleicht noch, aber alles, was danach kommt, wird morgen keine große Rolle spielen. Kwiatkowski vielleicht noch, Alex Dowsett, das sind noch so Namen, die Mallory.
Ja, Mallory, also ich meine, je kürzer eine Strecke ist, umso mehr Fahrer können da dann auch wirklich mitmischen.
Ja, genau. Und Kleinigkeiten wie ein Versteuerer und so spielen eine große Rolle. Also wenn Toni Martin am Morgen irgendwie zweimal versteuert in der Kurve, ist es aus. Also das Risiko ist einfach ein viel größeres auch. Und der Faktor Zufall spielt mehr rein als jetzt bei einem 60 Kilometer oder 100 Kilometer Zeitfahren vielleicht, wie es früher mal gab. Bin ich da schon deiner Meinung. Aber ich würde mich einfach auch für ihn persönlich freuen, wenn Toni Martin morgen das Ding abschießt und im gelben Trikot dann zum Start an der ersten Etappe, zweiten Etappe dann fahren kann. Machen wir dann direkt weiter so?
Ja.
Ja, zweite Etappe. Klassische Sprintankunft. Ne? Es wird Windkante, könnte eine Rolle spielen.
Sieht man auch nicht so häufig, dass auf der zweiten Etappe wirklich gar kein Anstieg ist. Also man wird dann wahrscheinlich ohne Bergtrikot da erstmal unterwegs sein.
Gibt es bei der ersten Etappe beim Zeitfahren eine Bergwertung vielleicht?
Nein.
Okay.
Also man hat sich in den letzten Jahren auch mal immer mal wieder, gerade wenn man in flacherem Terrain unterwegs war, damit beholfen, dass man wirklich so Sandhügel da oder Dünen als Berge ausgewiesen hat. Aber wenn man sich das Profil der zweiten Etappe da wirklich anschaut, da war jetzt nichts zu machen.
Mhm. Okay, fahren wir halt ohne Bergtrikot los. Also definitiv zweite Etappe wird eine Sprintankunft und
oder eine Gruppe oder eine kleine Gruppe, die einfach den Wind am besten überlebt. Also ich denke mal, da gibt's einige Teams, die da.
Ja, wobei ich glaube, bei so einer flachen Etappe und alle Sprinter sind heiß und jedes Team will noch will sich mit einem Etappensieg schon mal profilieren und viel Druck von.
Flaches Terrain ideal.
Würdest du wirklich darauf wetten? Nee, wette nicht, aber nee, ich gehe ganz
dass stark. Es Windkanten gibt. Also wenn der Wind da ist, wird es Windkanten geben. Das ist für mich Fakt.
Also ich bin felsenfest davon überzeugt, dass es eine Sprintankunft gibt. Da bin ich echt sicher. Und
du meinst auch, wenn so ein Quintana da bei einer Windkante hinten rausfällt, dass dann alle ihn wieder ranfahren lassen werden?
Nee, natürlich nicht. Also ich erinnere damals an die Etappe mit Lance Armstrong und der Windkantensituation, wo natürlich dann die Teams vorne Druck gemacht haben, klar. Aber es ist so warm gerade, da weht kein großer Wind.
Ja, okay, gut. Also mit dem Wind habe ich mich dazu nicht auseinandergesetzt, ich sehe da schon eine gewisse Gefahr.
Ja, klar, es wird das Rennen aufwerten und spannend machen, natürlich, keine Frage. Aber das wird eine Sprinterankunft. Und da ist natürlich dann dieses Jahr die üblichen Verdächtigen bei der Sprintankunft. Cavendish, Christoph, Greipel. Ich schätze Greipel dieses Jahr sehr, 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 sehr stark ein. Sagan, Buhani, das sind so die Sprinter, die man da sehen könnte, oder?
Ja klar, die Altbekannten. Hm? Ja, die Altbekannten sicherlich.
Dritte Etappe, haben wir eben kurz angedeutet, wird von Valverde gewonnen, Mauer von Hui, ne?
Da ja. Habe ich noch große Zweifel. weil das darf jetzt, man muss einfach auch sehen, bei einer beim Flash Wallon, da ist das Rennen 200 Kilometer lang. Hier haben wir jetzt 160 Kilometer. Beim Flash Wallon gibt es wesentlich mehr Steigungen im Vorfeld, die für so eine Selektion oder zumindest dafür sorgen, dass Fahrer schon ein bisschen erschöpfter sind im Finale. 160 Kilometer mit wenig Höhenmetern bis dahin, da sind halt viele Fahrer am Ende noch frisch. Und vielleicht gibt es dann auch den einen oder anderen Fahrer, der vorne noch mit reinhalten kann, der das jetzt beim Flash jetzt nicht mehr könnte.
Mhm. Dafür gibt es den einen oder anderen Fahrer, dem von seinem, der vielleicht aus Respekt oder, wie will ich sagen, Angst vor dem, was da noch kommt, vielleicht sich auch sagt, ey, Etappensieg ist mir nicht wichtig, ich muss meinen Kapitän XYZ unterstützen, ich halte mich mal zurück. Kann ich mir auch vorstellen.
Ja, vielleicht.
Also das Mauer von Hui ist sozusagen die das Finale der dritten Etappe und ja, ist Klassiker-Ankunft. Wir sind gespannt. Vierte Etappe ist dann so eine, muss gestehen, ich weiß nicht genau, vielleicht kann ich es kurz nachschauen, wie die Zieleinfahrt der vierten Etappe ist, aber es ist so eine typische Kopfsteinpflaster-Etappe, hinten raus, flach, aber könnte auch ein belgischer Klassiker sein, mit 230 Kilometer oder 220 Kilometern, relativ lang im Vergleich zu anderen Etappen dieses Jahr und ja, hinten raus relativ flach sehe ich gerade die Zielankunft. Kann man gespannt sein. Da rechne ich zum Beispiel eher mit so einer Windkantensituation oder dass Gruppen gehen werden.
Ja gut, auf dem Kopfsteinpflaster brauchst du keine Windkante. Also da
ja, aber das kommt nur erschwerend
dazu. Die pure Kraft.
Ja, also das ist so eine Etappe, wo ich sage, da wird eine Gruppe durchkommen oder da werden sich wird's alles in Gruppen zerfallen, meiner Meinung nach. Und ja, alles Weitere dann werden wir in der nächsten Sendung, glaube ich, besprechen, ne? Mit der vierten Etappe, also was danach dann kommt. Bis dahin sind wir mit Sicherheit wieder online. Und vergeben jetzt mal unsere Favoriten Herzen und Verstand für die einzelnen Trikots. Fangen wir mal mit dem Gepunkteten an, weil von dem habe ich nämlich keine Ahnung.
Ja, das
ist, es ist schwer, dieses... Was?
Ja, mach mal.
Gepunktetes Trikot. Ich glaube, also gepunktetes, ne? Also nicht Punktwertung, sondern gepunktetes Trikot. Ich glaube, dass... Ein Fahrer, dem man zum erweiterten Favoritenkreis gehört oder zum allerweitesten Favoritenkreis gehört, sich darauf relativ schnell einschießen wird und Pierre Roland wird es machen.
Den Fahrer hätte ich jetzt sogar auch genannt. Yes! Ich habe jetzt eine Weile überlegt, ob ich Romain Bardet sage, aber denke mir dann doch, dass Bardet am Berg ein bisschen stärker ist als Roland. Und wenn Roland sieht, okay, bei ihm reicht es nicht für die Top Ten, ist, ja, glaube ich... Punkte des Trikots eine gute Alternative.
Aber hier kannst du mich jetzt auch mal loben.
Warum loben? Also ich weiß ja immer noch nicht, ob das eine Quatschentscheidung ist. Also ich kann da ja genauso gut daneben liegen.
Ja,
also,
aber dass ich nicht komplett so Blödsinn erzähle.
Ja, das, also wirklich, also ja, gut, aber nach so vielen Jahren und gut, mit der Tour 2013 haben wir angefangen, nach 2 Jahren Bildung durch mich, ist es auch schön, wenn man da mal so die ersten Ergebnisse sieht.
Ja. Nee, und das würde mich, also wo wir, wenn wir jetzt noch Herz, wem wir das vom Herzen gönnen würden, würde ich auch, da bin ich einfach dafür, weil ich mich freuen würde für die Franzosen, wenn sie jemanden dabei hätten auf dem Podium später in Paris. Gepunktetes Trikot. Ich habe gelesen nochmal irgendwo, ohne es genau im Detail zu mir anzuschauen, dass die Punkte anders vergeben wurden oder dieses Jahr anders vergeben werden, so dass wirklich die klassischen Sprinter im Vergleich wieder bevorzugt werden. Habe ich das richtig zusammengefasst?
Ja, also der Abstand zwischen Platz 1 und Platz 2 wurde vergrößert.
Genau.
Das bedeutet einfach, dass derjenige, der am Ende eine Etappe gewinnt, da halt auch gleich einen viel größeren Vorsprung.
Mhm. Und das wiederum macht es mir ein bisschen schwieriger. Ich hätte unter normalen Umständen, hätte ich sofort auf Sagan getippt, obwohl er nur Narrenfreiheit hat und keine großen Assistenten oder Adjutanten wahrscheinlich dabei haben wird, glaube ich, dass er einfach über die Konstanz und über die seiner Vielseitigkeit wird er immer ein Trikot, egal welche Koeffizienten und Punktewertungen dann wo wir wie einführen wird er immer einer sein, der beim grünen Trikot zum ganz, ganz engen Favoritenkreis gehört.
Ach, du sagst Sagan. Mhm. Ja, objektiv betrachtet hätte ich das wahrscheinlich auch gesagt. Ich sage jetzt aber diesmal Alex Christoph.
Das war meine Verstandsentscheidung. Ne? Meine Herzensentscheidung ist eine andere.
Ja, gut, meine Verstandsentscheidung ist Alexander Christoph.
Okay.
Allein auf die Unsicherheit bezogen, dass ich nicht weiß, inwieweit Sagan jetzt in den Kampf ums Gesamtklassement einbezogen wird. Man stelle sich vor, auf der vierten Etappe, Kopfsteinpflaster, Contador ist abgehängt. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ein Sagan dann weiterhin vielleicht in der Führungsgruppe vorne Tempo machen darf, während Contador hinten Zeit auf Konkurrenten verliert. Kann mir nicht vorstellen.
Ich glaube, dass sein Draht zu Oleg Tinkoff gut genug ist. Obwohl er ihm das Gehalt kürzen wollte und sonst alles. Ich glaube, Sagan hat völlige Narrenfreiheit dort. Und ich glaube, er wird sich einfach, weißt du, was seine Taktik dann wäre? Er wird sich hinten dranhängen an die Gruppe, wird nicht Führungsarbeit leisten, wird sagen, hey, mein Kapitän hinten ist in Schwierigkeiten, ich leiste hier keine Führungsarbeit. Die meisten hätten sogar Verständnis dafür. Und dann würde er am Ende in einem Sprint von der Gruppe das Ding rausholen. Und man könnte ihm noch nicht mal irgendwie moralisch oder irgendwie nach ehrenwerten Gesetzen einen Vorwurf machen. Deswegen glaube ich so, dass es ich glaube, deswegen wird er keine Probleme bekommen, irgendwie seinen Team-Captain unterstützen zu müssen. Ich glaube, Sagan und mein Herzenswunsch wäre, dass zumindest Greipel sehr, sehr nah dran kommt. Ich glaube, er wird nämlich in der Form seines Lebens sein und sieht, dass er Marcel Kittel nicht dabei ist. Und das konnte er auch relativ früh schon erkennen. Das hatten wir schon beim Giro besprochen. Und deswegen glaube ich, dass Greipel sehr, sehr früh schon 3-4 vielleicht nicht 3-4, aber vielleicht 2-3 Etappen gewinnt und durch diese neue Punktevergabe, dass er schon 50 Punkte für einen Sieg bekommt, 2 Etappen gewinnt, 100 Punkte, so holt er sich die Punkte. Und dann, wenn er einmal das Grüne anhat, will er es auch nicht mehr hergeben. Das ist so mein Wunsch.
Ja, mein Wunsch wäre da eher Degenkolb.
Ja, das ist ja auch legitim. Ich glaube, dass er bei den ganz klassischen Sprints dafür nicht gut genug ist. Und er wäre jemand, der von der alten Punktevergabe mehr profitieren würde. Deswegen, ich bin Team Greipel hier dieses Jahr. Und jetzt dann zum Abschluss der Sendung und verbunden mit der Bitte
uns. Ja, wir auch haben doch noch weißes und gelbes Trikot.
Ach so, das Weiße habe ich jetzt übersehen. Entschuldigung, ich wollte ja sagen zum Abschluss der Sendung das gelbe Trikot. Weißt du, das war ja meine Überleitung. Okay, weißes Trikot noch, dann mache ich meine Überleitung. Weißes Trikot.
Sag bloß, du weißt es nicht spontan. Das ist absolut spontan, muss man wissen.
Ich überlege gerade, weil das weiß ich nicht. Ist Quintana da noch drin? Wenn Quintana noch drin ist, ja.
Ja,
ist ja, dann ist er ja klar. Ne, dann ist ja keine Frage. Dann holt er das.
Naja, ganz so klar ist es nicht. Also ein Thibaut Pinot ist da auch mit drin.
Ja, aber nee. Also
Bardet ist auch mit drin. Und wenn ein Quintana auf dem Kopfsteinpflaster oder so ein paar Minuten verliert, dann ist es plötzlich wieder relativ offen. Also klar, Quintana ist der Top-Favorit. Ich würde jetzt auch sagen, Quintana, ja.
Also keine Frage.
Aber es gab aus meiner Sicht selten solche Austragungen, dass wirklich so viele starke U5
das stimmt.
Auch noch am Start sind.
Kellermann, Kwiatkowski noch nicht zu vergessen, die auch noch da reinfallen.
Richtig.
Ja. Und bevor wir jetzt, um meine Überleitung von eben nochmal einzubringen, bevor wir jetzt unsere Favoriten hier noch für das gelbe Trikot da bekannt geben, würde es uns sehr, sehr, sehr freuen, wenn ihr uns vielleicht auch eure für die einzelnen Trikotwertungen eure Tipps mal hier einreicht. Ne, würde uns mal interessieren, ob wir das ganz anders sehen oder ob ihr es ähnlich seht wie wir. Einfach kommentieren unter der Folge und dann werden wir es wissen. So, für schon viel zu lange, ich bin schon so spät dran. Unsere vier Herzens- und oder unser Podium des Herzens und Podium des Verstands. Sag mal erst das Verstand, das Herz. Was magst du zuerst?
Verstand.
Verstand sagt?
Froome vor Nibali und Quintana.
Froome vor Nibali und Quintana. Krass. Was war das jetzt, Herz oder Verstand?
Verstand.
Okay. Das ist mein Podium des Herzens. Das finde ich interessant. Du glaubst Froome vor Nibali und Quintana. Ich glaube, Ich kann mich so schwer entscheiden. Ich glaube. Ich denke da seit Tagen drüber nach, ne? Also nicht so, ich wankel immer. Also ich weiß, ich wund, Contador, die Wundertüte. Ich glaube, Froome kackt ab und das finde ich ganz schlimm. Ich glaube, Nibali vor Contador, vor Quintana.
Okay.
Nibali, Contador, Quintana, genau.
Weil du sagst, Froome stürzt oder ist raus.
Ja, irgendwas passiert, irgendwas passiert. So wie Richie Porte dieses Jahr beim Giro irgendwas Komisches. Und mein Fall, ne, also du hast ja mein Podium des Herzens schon gesagt, ne? Ich würde mich für Froome wahnsinnig freuen. Froome, Nibali, Quintana ist mein Podium des Herzens. Warum glaubst du, dass Contador, wird Contador Vierter? Leidet er so unter einem Giro oder wo, was passiert mit ihm?
Ich glaube einfach, dass der nach dem Giro durch ist.
Okay.
Also ich glaube nicht, dass er bei der Konkurrenz, die sich, also und die Konkurrenz dieses Jahr ist, hat eine andere Qualität als vielleicht in den vergangenen Jahren, dass man da so zwei Rundfahrten so leicht wegsteckt.
Und wer ist dein Podium des Herzens?
Valverde vor Pinot und Quintana.
Okay. Halte ich jetzt für weniger realistisch als.
Ja, deshalb ist es die Entscheidung des Herzens.
Ja, aber also meine Herzensentscheidung bewegt sich ja schon im Rahmen des Möglichen. Also natürlich wäre meine super Herzensentscheidung. Nee, aber das. Nee, das ist schon ganz gut so. Ja, das war unsere Einstimmung zur Tour de France. In erster Linie wünsche ich uns allen, uns, dir, Chris, mir, dem Markus und allen
Oder
HörerInnen.
nehmen wir noch raus, dritter Quintana wird jetzt durch Nerz bei mir ersetzt.
Ah, okay. Um es ein bisschen realistischer zu machen.
Ja, das ist realistischer.
Also ich wünsche dir, lieber Chris, dem Markus und mir als Kern-Podcaster-Team hier eine wunderschöne Tour de France. Ich wünsche allen Hörerinnen und Hörern eine wunderschöne Tour de France. Erzählt uns mal, sagt uns mal eure Favoriten. Angenommen, morgen ist schon der Prolog gestartet, könnt ihr uns auch danach noch. Es geht ja hier um nichts, ne? Einfach nur mal so eure Meinung dazu. Und ja, wir hören uns die nächsten Tage öfter und schneller und dann nicht in dieser epischen Breite, sondern kürzer, aber dafür knackig und mit den Zusammenfassungen. Und das war's. Wie hast du die Sendung begonnen?
Vive le Tour.
Vive le Tour. Das ist ein schönes Ende. Habt ein schönes Wochenende. Tschüss.
Ciao, ciao.